Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute ist es Nicole mit Nicole sozusagen. Ich freue mich auf Nicole Stephan. Sie hat selber zwei Kinder und kennt sich sehr gut bei Streitereien ums Sorgerecht und um den Umgang aus. Und sie ist Strategie- und Verfahrenscoach. Und ich bin sehr froh, dass wir heute sprechen von Essen nach Stuttgart. Und es ist ein ernstes Thema, aber ein wichtiges Thema. Und ich freue mich erstmal, dass wir dazu heute uns gefunden haben, Nicole.
Ja, hallo, liebe Nicole. Vielen lieben Dank für die Einladung. Und ich bin total gespannt und freue mich auf dieses Gespräch.
Also, ernstes Thema hatte ich gerade schon gesagt. Es geht um Sorgerechtsproblematiken, Umgangsproblematiken. Also, um es ganz platt zu formulieren, wenn aus einer Familie keine mehr oder wenn aus einer Familie keine mehr wird und ihr aber trotzdem sich nicht nur als Paar nie wiedersehen muss, sondern wenn Kinder im Spiel sind, ist es wichtig, dass man da noch ja funktioniert und Sachen vielleicht einfach auch regelt und das ist nicht immer leicht. Vielleicht magst du einmal erzählen, Nicole, warum du hier da dich spezialisiert hast beruflich. Gibt es da bei dir eine Motivation, so eine innere Stimme, wo du sagst, ich habe selber Sachen erlebt, ich habe selber Sachen beobachtet, ich möchte den Familien da helfen?
Ja, das ist absolut richtig. Wie man sich das schon denken kann, war ich selbst betroffene Mutter. Ich betone immer gerne, dass ich es war. Ich war betroffene Mutter, ich bin es nicht mehr. Ich hatte insgesamt 7 Jahre rechtlichen Streit mit dem Ex-Partner, mit dem Vater meines Kindes oder unserem Kindes. Und das war die anstrengendste Zeit meines Lebens. Ich bin in dieser Zeit wirklich gealtert. Ich habe nicht gedacht, wie aufwendig, energieaufwendig das ist, was auf mich zukommt. Ich dachte, wer Recht hat, bekommt auch Recht. Das ist leider nicht so bei Familiengericht. Da zählen ganz andere Dinge. Und es war eine schwere, harte Schule. Ich hatte viele Verfahrensbeteiligten, die für mich gefühlt gegen mich waren. Und ich dachte, okay, ich werde nicht so verstanden, wie ich möchte. Also ich habe was gesagt und es kam völlig anders drüber. Und bei uns selbst wurde dann ein familiengerichtliches Gutachten gestellt. Das heißt, der Richter war sich unsicher und hat gemeint, wir müssen jetzt hier ein Gutachten erstellen, um zu erfahren, was sind die Hintergründe, was ist der beste Umgang für dieses Kind. Und so begann ich dann zu merken, ich muss meine Strategie ändern. Ich hatte vorher keine. Ich bin vorher nach meinem Bauchgefühl gegangen. Ich habe einfach das gesagt, so wie ich es erlebt habe, meine Wahrnehmung. Und ich begann dann, etwas zu verändern, weil ich wusste, so komme ich nicht weiter. Und im schlimmsten Fall wird das Kind aus der Familie komplett rausgenommen. Und das muss man verhindern, mit allen Mitteln. Ja, wir sind dann sehr gut dann durchgekommen mit der ganzen Sache. Ich bin heute, muss ich ehrlich sagen, ich habe meinen Frieden gemacht. Wir können uns heute wirklich, wir können sogar gemeinsam lachen, der Vater von unserer Tochter. Wir können uns in die Augen sehen. Es gibt immer wieder mal Punkte, da gibt es kurz 7:30, sagt man 7:30 Haltung, ja, das könnte ein gefährliches Thema werden. Aber mittlerweile, ich bin so rhetorisch geschult, ich kann es sofort abmoderieren. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben es wirklich gut hinbekommen. Ja, also deswegen möchte ich immer positiv sein. Es gibt, aus jeder Hochstrittigkeitsphase kommt man auch wieder raus.
Vielleicht können wir da nochmal so grundsätzlich reingehen. Also, wir haben eine Familie, es gibt ein Kind und man versteht sich als Paar nicht mehr. Aus deiner beruflichen Erfahrung, weil du dich ja auch weil du auch Menschen hilfst, wie sie sich zum Beispiel auf solche Gespräche auch vor Gericht und Familiengutachten vorbereiten können, weil du hast ja gerade das Thema auch Strategie schon angesprochen, da kommen wir später noch drauf. Wann wird es toxisch? Also wann wird die Beziehung so vergiftet, dass man einfach nicht mehr vernünftig miteinander sprechen kann und auch die Sachen ums Kind nicht mehr gut oder objektiv, ist glaube ich eh schwierig bei Familienangelegenheiten klären kann, aber wann rutscht man da so rein, dass es irgendwann keinen Ausweg mehr gibt und man dann leider auch Anwälte und, ja, keine Ahnung, Gutachter, Jugendamt und so weiter braucht?
Also was ich mal so sagen möchte, erstmal, dass man so mal eine Zahl hat, ne? Also das im Statistischen Bundesamt von 2022 waren es 137.000 circa Scheidungen, Ehescheidungen. Ich glaube, es waren 137.400, ja, um es ganz genau zu sagen, gab es Ehescheidungen. Davon waren mehr als die Hälfte Kinder noch minderjährig. Davon möchte ich sagen, ist der Großteil trennt sich auf Augenhöhe. Natürlich gibt es immer Streit hier und da. Man trennt sich ja nicht, weil es so spaßig ist, sondern man hat einen Grund. So. Aber auf der Elternebene hat man dieselbe Meinung und fährt die gleiche Strategie. Dann ist das kein Problem. Das möchte ich auch nochmal betonen. Es ist nicht alles toxisch oder narzisstisch oder was man gerne immer gerade momentan so in der Öffentlichkeit ist. Ein kleiner Teil davon ist hochstrittig. Jetzt ist es so, jetzt wenn du sagst, ab wann ist man hochstrittig, ab wann spricht man von einer Toxik, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist vielleicht es viel schneller, wo ich sage, hier ist meine Grenze. Eine andere Frau hat ihre Grenze schon verschoben, nach hinten verschoben, des Kinderwillen, aus finanziellen Gründen. Deswegen ist es schwierig zu sagen, wo mache ich jetzt hier eine Grenze. Einmal gibt es Gründe natürlich in psychischer Gewalt oder physischer Gewalt. Auch das ist Gewalt. Und es gibt es ja seit 2018 gibt es die Istanbuler Konvention. Darüber könnte man auch mal kurz anreißen. Da geht es darum, dass Gewalt in der Ehe an der Frau auch Gewalt am Kind ist. Ja, auch das müssen wir beachten. Leider noch viel zu wenig. Es gibt Gerichte, die sagen, bitte was, Istanbul-Konvention, was ist das? Ja, ist schwierig, tatsächlich. Deswegen ist es auch hier schon wichtig, einen Anwalt zu suchen, der das schon mal gehört hat, der sich damit auseinandergesetzt hat. Aber da sind wir dann bei der Strategie. Aber zu sagen, ich bin nicht diejenige, zu sagen, ab wann ist es toxisch, das darf sich jede Frau selbst fragen. Ja, und es geht natürlich nur über, wenn man drüber spricht. Wenn man drüber spricht, merkt man, okay, der Frau geht es eigentlich genauso wie mir. Ich wusste gar nicht, dass das schon toxisch oder vergiftet ist. Dann mache ich mir meine Gedanken und dann geht erstmal der Prozess los. Man macht es nicht von heute auf morgen.
Aber ich denke, man kann vielleicht zusammenfassen, dass man sagt, wenn die Ex-Partner nicht mehr an einem Strang ziehen können und ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, was mit dem Kind ist, also wo das Kind leben soll, aufwachsen soll und wie der Umgang ist, also wenn das einfach menschlich nicht mehr geht, dann braucht man Hilfe, ne? Dann kann man das ja selber nicht mehr regeln.
Nein, also da gibt es, aber bevor man zum Anwalt geht, gibt es noch andere Möglichkeiten. Es gibt Familienberatungsstellen, es gibt Mediatoren, es muss nicht immer gleich städtisch sein, man muss auch nicht gleich zum Jugendamt gehen. Man kann auch sagen, okay, ich möchte wirklich mit dir an einen runden Tisch und ich möchte mit dir auf Augenhöhe kommunizieren. Lass uns diesen Druck wegnehmen und ums Jugendamt zu gehen. Lass uns zu noch freien Mediatoren zu gehen, die so etwas handeln können, die damit sich auskennen und die machen wir eine gute Umgangsregelung. Auch das ist möglich. Also was ich finde es ganz toll und es ist natürlich für mich mein Traum, wenn Frauen oder Männer, bevor die Trennung kommt, sich mit mir in Verbindung setzen und wir tatsächlich eine Strategie entwickeln. Weil ich sage immer, je weniger Öl man ins Feuer gießt, umso schneller kommst du aus dieser Verhandlung raus. Ja? Und mein Steckenpferd ist tatsächlich, einen Umgangsplan zu kreieren. Ich weiß auch nicht warum, aber da bin ich wirklich gut drin. Das mache ich auch gerne, einen Umgangsplan zu entwickeln. Mit diesem, wenn es nicht klappt bei der Mediation, mit diesem zum Anwalt zu gehen. Der Anwalt trifft sich mit der gegnerischen Partei. Man trifft sich zu viert am runden Tisch und wir machen daraus eine Vereinbarung. Leute, dann könnt ihr Geld sparen, weil es ist einfach viel, viel, es ist nicht so nervenaufreibend. Natürlich kostet ein Anwalt Geld, auch das kostet Geld, aber es ist immer noch günstiger als vors Gericht zu ziehen. Deswegen ist es immer schön, wenn man schon vorab das irgendwie abwenden kann.
Wie ist es grundsätzlich eigentlich oder wie ist es gesetzlich, wenn man nichts regelt? Wo bleibt das Kind eher, Vater, Mutter und wie sind da, hat man 50-50, wie ist das grundsätzlich geregelt?
Also momentan ist es immer noch so, dass man vom Residenzmodell ausgeht, das heißt alle 14 Tage von Freitag bis Sonntag. Das ist die normale Umgangsregelung, wenn du davon sprechen möchtest, von normal. Also es ist gang und gäbe, sagen wir es mal so, ja. Es ist für Familien neben das Residenzmodell, der Vater arbeitet ganz normal seine 40 Stunden und kann es gar nicht die Umgänge so aufgreifen mit 50-50 Wechselmodell, ja, und sagt, okay, es muss so bleiben, wie es ist, alle 14 Tage plus hälftig Ferien. Es gibt wirklich zig tausende Familien, die sind damit glücklich und zwar jahrelang glücklich, ja. Und dann gibt es die Väter oder die Mütter, die sagen, ich möchte das Wechselmodell haben. Wir haben uns jetzt getrennt. Du hast davor schon 50-50 von Erziehung und Betreuung übernommen. Warum nicht jetzt auch? Dann kann ich nämlich mich auch beruflich weiterentwickeln. Ja, auch das ist möglich. Und dann gibt es welche, die das Wechselmodell leider als Machtinstrument benutzen, um einfach der Frau Angst zu machen. Und das muss man einfach auch sehen. Das ist meistens dann in Familien, wo eben schon vorher Macht ausgeübt wurde und mit Angst gearbeitet wurde. Und dann muss man halt überlegen, ist das Wechselmodell so das Richtige?
Meinst du, dass ein Partner sagt, wir machen quasi alles 50-50 und der will das eigentlich gar nicht, sondern der will nur den anderen Partner in die Enge treiben?
Ja, es ist auch oftmals so, man muss sehen, wenn das Wechselmodell beantragt wurde, muss man wirklich die Hintergründe hinterfragen. Ja, das heißt, wenn der Mann, also meistens ist es halt einfach so, dass die Männer einfach mehr verdienen als die Frauen. Leider ist das eben so. Und es ist nachher 50-50. Dann ist es falsch in der Öffentlichkeit, dass man denkt, jetzt muss er keinen Unterhalt mehr bezahlen. Er muss trotzdem Unterhalt bezahlen, aber nur noch anteilig. Ja, das heißt, eventuell bekommt dann die Frau nur noch 80 Euro im Monat, ungefähr. Ja, aber dass er gar nichts zahlen muss, das stimmt eben nicht. Aber auch das ist eben tatsächlich ein großer Hintergrund, weshalb momentan das Wechselmodell so interessant ist. Aus meiner Erfahrung heraus ist es schon ganz oft so gewesen, selbst erlebt von meiner Klientin, da ging es um einen Säugling, welches Wechselmodell beantragt hat. Tatsächlich ist es auch stattgegeben worden, die Frau musste abstellen und hinterher kam dann ein Inserat in der Zeitung, suche Nanny 24 Stunden. Das ist schwierig. Ja, und da muss man einfach hinterfragen, okay, was ist hier schiefgelaufen? Ja, also, und da geht's einfach um Macht.
Was kann man außerhalb dieser gesetzlichen Modelle, also ich habe mir aufgeschrieben Residenzmodell, Wechselmodell, kann man aber auch komplett individuell Modell machen?
Es gibt noch das Nestmodell. Das Nestmodell bedeutet, man behält die gemeinsame Wohnung und das gemeinsame Haus und die Eltern wechseln. Das ist das teuerste Modell von allen, weil man muss natürlich noch mal eine Wohnung auch noch Miete bezahlen und unterhalten. Das ist wirklich nur gedacht für Eltern, die sehr viel kommunizieren können und es auch ertragen können, immer noch mal in diesen Haushalt zurückzugehen. Ja, auch in diesem Bett zu schlafen, man muss noch mal alles waschen etc. pp. Es ist sehr viel Kraftaufwand für die Kinder. Bestimmt schön, kann ich mir gut vorstellen, allerdings alltagstauglich eher weniger. Und ich hatte eine Klientin, die haben das gelebt, ganz genau 3 Monate. Dann haben beide Eltern gesagt, okay, wir geben auf. Spätestens dann, wenn der andere einen neuen Partner hat, dann wird es einfach zu kompliziert. Ja? Wenn man sich gut versteht, dürfen Eltern selbstverständlich eine Umgangsregelung machen, die für sie passend ist. Absolut. Man muss nicht vor Gericht gehen und eine Vereinbarung machen. Es ist aber so, wenn es das Thema Macht eben ist in der Beziehung, würde ich immer raten, eine gerichtliche Vereinbarung zu machen, weil man hat leider niemals Ruhe. Es fängt immer an von vorne, vorn diskutieren, nochmal eine E-Mail, es wird ausgeweitet, man kommt zu spät. Es ist tatsächlich so, je mehr man geplant hat und vereinbart hat, umso ruhiger wird es hinterher. Für alle Beteiligten.
Wenn man es dann tatsächlich, man hat sich für ein Modell entschieden, man hat es dann auch geregelt, festgesetzt, es ist quasi ein Vertrag geworden, so würde ich das jetzt mal vielleicht bezeichnen. Und ein Partner hält sich trotzdem nicht dran. Ich erinnere mich nämlich gerade an eine Geschichte einer Freundin, wo es eine Scheidung gab und wo immer diskutiert wurde, wo ist das Kind zu Weihnachten? Ja, also obwohl das eigentlich geregelt war, aber es gab trotzdem immer Diskussionen oder auch in den Sommerferien, dass dann ein Partner immer mehr Wochen noch haben wollte, obwohl es anders geregelt war. Also es war eigentlich geregelt, aber es war doch nicht geregelt. Also in der Praxis gab es immer wieder Diskussionen und ich weiß noch, wie oft die Freundin dann gesagt hat, aber ich habe schon wieder gerade mit dem telefoniert, ich bin fix und fertig, was soll ich jetzt da machen, der will das und das oder der hatte das Kind mit in Urlaub genommen, wir fahren aber trotzdem erst eine Woche später zurück, kannst du machen, was du willst. So, also was macht man dann in solchen Situationen?
Also das ist natürlich wirklich ein Totschlagargument, wenn der Vater mit dem Kind im Urlaub ist, dann bist du erstmal in dem Moment machtlos. Aber hinterher kann man dann etwas ins Rollen bringen. Diese Weihnachtsgeschichte ist tatsächlich ein großes Thema bei allen Eltern. Und dann sage ich immer, okay, lass uns wohlwollend bleiben. Und das heißt, und es ist wirklich mein Standardspruch in jedem Coaching, was ich mache, das heißt, hart zur Sache, weich zur Person. Das heißt, ich verstehe, dass du Weihnachten feiern möchtest mit unserem Kind. Dafür habe ich Verständnis. Aber bitte, wir haben eine Vereinbarung und daran müssen wir uns halten, um dem Kind auch eine Stabilität zu geben. Wenn du das möchtest, lass uns das im nächsten Jahr nochmal neu anschauen. Das ist einfach eine offene Kommunikation, aber mit Grenzen. Das ist einfach wichtig. Und wenn ich höre, sie telefoniert, ich würde nicht mehr telefonieren um solche Themen. Das ist ganz schwierig. Ich würde tatsächlich eine eigene E-Mail-Adresse kreieren für den Ex-Partner. Das hat aus folgendem Grund. Erstens mal muss man auch anfangen, sich abzugrenzen. Und es gibt wirklich Familien, Väter, da kriegt die Mutter am Tag 150 E-Mails. Ja, und das ist nicht mal, das ist Tatsache, das ist ganz oft so. Ja, das ist bei ihr jetzt extrem. Manche bekommt auch nur 15 Stück am Tag und dann wird man wirklich bombardiert. Und das macht Stress. Das ist Stress. Ja, und es ist immer die Frage, wie viel muss ich eigentlich erzählen? Also wie viel, vorher hat es ihn gar nicht interessiert und auf einmal will er alles wissen. Ja, also welche, mag sie Vanilleeis? Ihr wart heute Eis essen, ich habe euch gesehen, welche Sorten Eis hat sie gegessen, hat sie es vertragen? Also du glaubst nicht, was es für Fragen sind. Und da muss man das ganz schnell abmoderieren. Und deswegen sage ich, okay, besorge dir eine extra E-Mail. Das bedeutet, ich fange an, vielleicht nur noch einmal am Tag reinzuschauen. Am Anfang ist es öfters, ja, und es wird immer weniger, wenn man merkt, okay, also ich trainiere das mit den Frauen. Ich coache ja hauptsächlich Frauen, muss ich ja sagen. Wir gehen das quer durch. Ist eine wichtige Frage drinne? Nein, muss man es auch nicht beantworten. Man muss nicht alles beantworten, ja. Wenn wichtige Themen sind, definitiv. Da komme ich auch gleich, das gehört zur Strategie. Das ist super wichtig. Wichtige Themen, was das Sorgerecht und Umgangsrecht betrifft. Alltagsgeschehen. Das Kind war heute zum Kindergeburtstag, es gab das und das nicht. Ja, das ist nicht alltagstauglich.
Jetzt hast du schon mehrmals das Wort Strategie in den Mund genommen. Jetzt lass uns da mal drauf eingehen, weil das macht mich jetzt auch neugierig. Also, du sagst, es gibt eine Strategie, die man verfolgen kann oder wenn man eine Strategie verfolgt, kann man seine Ziele besser erreichen. Warum sagst du das und wie könnte diese Strategie aussehen und dann durchgesetzt werden?
Ja, also Strategie hört sich ja schon sehr straight an, ne? Man denkt, okay, das hat was mit Familie, mit Kindern zu tun. Es ist sehr emotional. Es gibt keinen Bereich, das so emotional ist wie bei Familiengericht. Ist klar, es geht um das Wichtigste, um das Kind. Ja, und das möchte man schützen. Dann ist die Frage, vor was schützen? Strategie deshalb ist, das ist schwierig. Also es geht schon los mit der Überlegung, wie trenne ich mich, wann trenne ich mich, was muss ich vorbereiten. Also da geht es schon los, welche Unterlagen benötige ich überhaupt, wenn ich mich trenne. Weil leider Gottes ist es ganz oft so, man spricht erst aus die Trennung Hinterher benötigt man Unterlagen wie Versicherung, Steuer etc. und es ist aus Geisterhand alles verschwunden oder in ein Safe verpackt, wo du nie wieder hinkommst. Das ist dann wirklich schwierig. Also man beginnt schon viel, viel früher, sich damit zu beschäftigen. Das gehört zur Strategie. Dann ist der Grund zu überlegen, okay, was ist der Trennungsgrund? Ist es Gewalt, psychische Gewalt? Ist es körperliche Gewalt? Hier vorab bitte informiert euch. Man muss nicht gleich aufs Jugendamt gehen. Man kann auch erstmal in Foren schauen, was ist es da möglich. Aber bitte Vorsicht, Foren bin ich auch immer, nein, bitte nicht, weil das Monster unterm Bett ist manchmal größer, als das es ist. Ja, und jede Geschichte ist so individuell und bitte hört auf, das ist wirklich, plädiere ich wirklich, jede Geschichte ist individuell und deine Geschichte muss ich nicht nochmal wiederholen. Also deswegen sage ich immer, okay, gießt, hört auf, Öl ins Feuer zu gießen, sondern lasst uns das strategisch angehen, ganz in Ruhe und souverän. Das ist einfach wichtig. Wenn es Gewalt gab, muss das aus strategischen Gründen der Anwalt von Anfang an wissen. Warum? Wenn man merkt, okay, mir schwimmen die Fälle weg. Das heißt, das Kind kommt ins Wechselmodell zum gewalttätigen Vater und ich komme erst in der Verhandlung damit raus, dann wird das bindungsintolerant. Das heißt, man wird gefragt, wieso kommen Sie erst jetzt damit um die Ecke? Was soll das? Ich glaube, sie wollen nicht, dass da eine Bindung stattfindet, dass da ein Umgang stattfindet. Und schon ist man in dieser Schublade und man denkt, eigentlich wollte ich ja nur Frieden stiften, aber ich merke, ich komme hier nicht weiter. Ich muss Ihnen sagen, ich habe Gewalt erlebt und mein Kind ebenso. Und das ist schwierig für das Gericht. Deswegen sage ich, wenn ihr Gewalt erlebt hat, bitte, der Anwalt muss es so schnell wie möglich wissen. Am besten schon beim Erstgespräch, damit er auch genau so handeln kann. Weil wenn das die Strategie ist, Gewalt und das muss man ansprechen, ja, dann muss es von Anfang an die Taktik sein. Man kann nicht das dann einfach irgendwann mal in die Waagschale werfen. Das ist ungut und geht eher nach hinten los. Da geht die Strategie einfach schon los. Genau. Und dann natürlich, wie gehe ich mit dem Ex-Partner um? Das ist super wichtig, ne? Wie gehe ich, auch wenn es hoch emotional ist, wie fange ich an, rhetorisch mich so zu verändern, gewaltfreie Kommunikation zu benutzen, damit man mir es nachher nicht falsch auslegen kann?
Ich erinnere mich gerade an einen Gesprächsfetzen eines Freundes, der quasi der neue Mann im Leben einer Frau war, die schon ein Kind hatte. Und ich weiß, dass es ihm immer, der hat immer erzählt, boah, mir fällt das so schwer, das Kind bei ihm abzuholen oder dahin zu bringen, obwohl die hatten das gut geregelt, aber es war so für ihn so emotional so schwer. Und da hast du ja gerade gesagt, gewaltfreie Kommunikation, also dass da die Emotionen, dass man da nicht irgendwie Schuld auflädt oder dann noch auch Öl ins Feuer gießen, ist schon gefallen hier. Das ist ja so schwer. Also selbst wenn wir keine Gewalt haben und es ist in Anführungsstrichen nur eine Liebesbeziehung, die nicht mehr funktioniert, auch das ist ja schon schwierig. Und am liebsten ohne Kinder würde man wahrscheinlich sagen, wir sehen uns nie wieder und das war's. Und das ist vielleicht auch erstmal das Leichteste, weil man den Abstand hat, aber mit Kindern geht das halt nicht. Also so grundsätzlich, es ist ja jedes Treffen ist ja irgendwie so, boah, schon so beladen mit vielleicht auch Erwartungen oder, also man kann sich ja da kaum zurücknehmen, das ist ja so schwer und dann auch, ist man auch, wenn das Kind dabei ist, versucht man vielleicht auch für das Kind irgendwie nochmal anders zu reagieren, also das ist ja echt so ein, einfach echt ein schwieriges Terrain, so wie verhält man sich da gut oder wie kommuniziert man da gut oder besser?
Ja, absolut, das ist eben, also was ich immer sage aus Erfahrung heraus, am Anfang ist es wirklich schwer, aber man lernt mit seinen Aufgaben, ja, das ist erstmal ein Riesenberg, ja, und man denkt echt, boah, ich habe so eine Zitterstimme, ich bin wirklich, ich fühle mich wie Espenlaub, meine Stimme ist 2 Oktaven höher als sonst, weil ich so aufgeregt bin. Hier sage ich immer, ich habe vollstes Verständnis, ist hoch emotional, das Kind auch in dem Moment loszulassen, eventuell, wenn Gewalt auch im Spiel ist, das ist wirklich ein großes Thema. Ich sage immer, versuche dich in dem Moment etwas abzuspalten. Sehe es, wie als ob das jetzt ein Bewerbungsgespräch ist. Es ist ein Geschäft. Und in dieser Situation bringe dich gedanklich. Ja, und schon bist du ganz auf einer ganz anderen Ebene. Ja, zu versuchen, wie kriege ich den Umgang jetzt gut hin, ohne mit ihm oder mit ihr groß zu diskutieren. Ich sage immer, was immer gut ist, gibt Essen mit. Also macht eine Box mit Obst und Gemüse und sagt, hey, hör zu, ich habe euch was für den Umgang eingepackt, da könnt ihr da ein bisschen naschen, weil es lockert auf und das Kind merkt, es ist okay, dass ich jetzt mit Papa mitgehe oder mit Mama mitgehe. Ja, und es geht ja, diese Situation so einfach wie möglich zu gestalten für das Kind. Du bist die Erwachsene. Und ja, ich verlange von dir, dass du dich im Griff hast in dem Moment. Hört auf, euch vor dem Kind anzumeckern. Das ist ja typisch. Das nächste Mal bitte keine Sandalen, die hat er total gefroren. Bitte nimm das und das mit. Niemals vor dem Kind zu versuchen, wenn das kommt, zu sagen, okay, ich höre dich, ich habe es verstanden, lass uns gerne einen späteren Zeitpunkt nochmal darüber zu sprechen. Ansonsten schreib mir gerne nochmal eine E-Mail. Fertig, abmoderieren. In keine Diskussion reingehen. Zu sagen, oh, man darf auch, und das ist ganz auch wichtig, man darf auch mal hier und da mal einen Fehler zugeben. Wir sind Menschen. Ja, sagen, du hast vollkommen recht. Ich hätte dir statt den Winterschuhe die Regenstiefel mitgeben müssen sollen. Das habe ich irgendwie verpennt. Tut mir leid, beim nächsten Mal mache ich das. Leute, weißt du, was ich meine? Deswegen, es ist, der Partner versucht dich, das hat ja auch immer funktioniert, in die Enge zu treiben. Ne? So, dass du diesen herbekommst und Angst bekommst. Nimm es an, sagst, okay, habe ich verstanden, mache ich beim nächsten Mal besser. Und schon nimmst du denjenigen den Wind aus dem Segel und denkst, Mist, ich habe jetzt gar nicht die Energiequelle erhalten, die ich eigentlich wollte. Ja, und es dauert eine Weile, bis der andere akzeptiert hat, ich komme nicht mehr an. Ja, ich sag immer, ich mache aus dir so eine Lotusblüte. Es kommt irgendeine Gewaltform, verbale Gewalt, und es prallt an dir ab. Das macht auf Dauer keinen Spaß mehr dem Gegenüber und dann hört es auch auf.
Eine sehr coole Strategie, finde ich, die Lotusblüte. Genau, die ist auch noch schön und da prallt alles ab und da zieht man sich die Schuhe nicht an, da, ne, die da einem gereicht werden.
Genau, das ist Übungssache. Ja, auch Nein zu sagen ist eine Übungssache. Da sage ich immer, fangt beim Bäcker an oder beim Metzger, wenn die Metzgereifachverkäuferin sagt, oh, jetzt sind es statt 100 Gramm 115, ist okay. Was sagen wir? Ja, ja. Ist in Ordnung. Und hier schon zu lernen, nein, ich möchte gerne 100 Gramm. Okay. Und so gehen so kleine Übungen, geht es los, zu sagen, man muss sich auch trauen, zu sagen, nein, ich verstehe dich, aber momentan sehe ich es für unser Kind nicht. Ich sage immer, also nach einer Trennung wollen ja viele Väter immer ganz schnell ganz viel. Ja, und das Kind geht manchmal nicht mit und es kommt eventuell in so eine Verweigerungsform. Aus welchen Gründen auch immer. Gibt es ganz viele Gründe, ja. Und dann sage ich immer, Mensch, hört auf, dass die Quantität, es geht um Qualität. Also wie kann ich es gestalten, den Umgang, dass das Kind gerne mitkommt? Vielleicht muss ich es verkürzen. Vielleicht muss ich mich mehr um das Kind kümmern. Weil ganz oft ist es so, die Kinder werden zum Umgang abgeholt und dann geht man erstmal auf eine Grillparty oder zu Oma und Opa. Also alle am Umgang, aber eigentlich nicht der Papa. Jetzt in unserem Fall. Ja? Und dann ist es schwierig zu sagen, okay, die Bindung konnte ich jetzt nicht stärken, du bist schuld. Das ist immer ganz leicht gesagt, ne? Der andere ist schuld. Ich sage immer, Eltern haben eine Verantwortungsgemeinschaft. Ja, also die Mutter ist nicht immer dazu, wie soll ich sagen, die wird immer so in so eine Schublade. Sie sind verpflichtet, dass der Umgang stattfindet, egal ob Zwang oder kein Zwang. In einer gewissen Weise kann ich da mitgehen. Andererseits denke ich, was macht denn der andere Elternteil, damit der Umgang auch qualitativ super und schön ist? Also das muss immer zwei Seiten sehen. Ja, ja, das ist immer ganz schwierig bei solchen Umgangsgeschichten. Kommunikation ist echt das A und O. Also in den Coachings, ja, konnten wir schon ganz viel abmoderieren, Verhandlungen viel schneller durchbekommen, weil man einfach gemerkt hat, okay, hier sitzt eine reflektierte Mutter, die gibt hier und da auch mal einen Fehler zu, sagt, sie will es besser machen, sie ist wohlwollend zum Vater. Der Vater beginnt zu merken, okay, die will mir gar nichts Böses, ich höre jetzt mal auf mit meiner Macht. Und dann wird auch was Gutes daraus. Ja? Also bei mir geht Coaching ja nicht nur schon verbal los, sondern ich coache auch im Schriftlichen. Das heißt, Kommunikation beginnt auch schon mit der ersten E-Mail, mit der ersten WhatsApp. Und ich sage immer, schickt erst mir. Bevor ihr so emotional geladen seid, schickt alles, was ihr ihm sagen wollt oder ihr sagen wollt. Also ihr dürft auch Ausdrücke reinschreiben. Ja? Aber schickt es mir. Ich korrigiere es durch, aber nicht nach Rechtschreibfehlern, sondern nach rhetorischen Fehlern oder Herausforderungen. Ich schreibe es komplett um, schicke es wieder zurück und meine Klientin oder Klient darf dann selber entscheiden, ja, okay, sie hat recht, genau so schicke ich es jetzt. Und so hört man auf, Öl ins Feuer zu gießen. Das ist wirklich das A und O. Und vor allen Dingen auch Eltern, die eigenen Eltern, die meinen es ja gut. Aber es ist manchmal nicht gut gemacht, weil sie sagen, du musst kämpfen für das Kind und das musst du durchbekommen. Das ist ja alles auch richtig und wahr, aber leider nicht beim Familiengericht. Deswegen coache ich immer gerne auch mit den Großeltern tatsächlich, weil es wichtig ist.
Ja, weil klar, es ist ja Familie, ne? Also da gehören ja viele dazu. Und wenn man dann auch so ein bisschen animiert wird oder so in eine andere Richtung gedrängt wird. Ich hätte noch eine Frage zu der Kommunikation, wenn man allein zu Hause ist mit dem Kind. Gibst du da auch Tipps? Weil man kann ja auch, wie soll ich das sagen? Man kann ja auch durch die Blume hinweg so ein bisschen aggressiv in Richtung anderen Elternteil vergiften. Und dadurch ja auch das, ne? Also keine Ahnung, wenn das Kind dann zu Hause ist und man sagt jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, aber hat er die Gummistiefel wieder nicht sauber gemacht? War ja das letzte Mal auch so, ne? Naja, kein Wunder. Also irgendwie so halt, ne? Da habe ich eigentlich nicht wirklich was Böses gesagt, aber ich habe hier Giftpfeile versprüht. Bis das Herz geheilt ist oder bis das Ego geheilt ist, das dauert ja manchmal. Wie kann man da zu Hause in den eigenen vier Wänden, wo man eigentlich ja denkt, ich kann jetzt hier alles sagen, es ist jetzt nur das Kind und ich, aber wie sollte man da vielleicht, oder worauf sollte man da vielleicht doch auch achten?
Ja, das ist auch ein großes Thema bei Familiengericht, nämlich, dass das Kind in einen Loyalitätskonflikt reinkommt, so, ich möchte da so ein bisschen Mut machen oder mal die Angst nehmen. Wir sind doch alle Menschen. Und natürlich haben wir das mal gesagt, ach echt jetzt, die Stiefel konnte jetzt nicht wieder mitbringen. Das ist ja typisch. Ja, befreien wir uns doch mal vom Perfektionismus. Ja, ich habe es gemacht, natürlich, weil es mich in dem Moment geärgert hat. Ich bin eben auch nur ein Mensch. Wichtig ist nur, hinterher zu reflektieren und zu sagen, das war jetzt eigentlich nicht in Ordnung, ja, hinterher zu gehen, hör mal zu, sag ich jetzt mal Max, was ich vorhin gesagt habe, das habe ich wirklich aus meinem Herzen gesagt, aber ich meine das gar nicht so, deswegen, ich lasse das, das war ein Fehler von mir, es tut mir leid, dass ich das gesagt habe, ich finde es toll, dass sie so dreckig sind, weil da habt ihr richtig viel Spaß gehabt, ja, also ich finde, immer perfekt zu wirken, es ist schon wieder unperfekt, weil wir wollen doch auch authentisch sein, ja. Und wichtig ist nur, dass man sich am Ende des Tages reflektiert. Oder dass man einen Coach hat oder eine Freundin oder sonst jemand, der sagt, hey, hör mal zu, das ist der falsche Weg, ich verstehe es, versuche es beim nächsten Mal vielleicht anders, die Faust in der Tasche zu machen und beim nächsten Mal wird es anders. Es ist einfach nur ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Und wenn man das hat, dann gibt es auch eine Änderung, ja? Deswegen geht friedlich, es ist eh mein Credo, geht friedlich mit euch um, ja? Es ist, man darf Fehler machen und wichtig ist, dass man daraus einfach lernt und sie sieht und beim nächsten Mal macht man es besser, fertig, ja? Keiner möchte hochstrittig enden, weil das ist so, das zieht sich wie Kaugummi. Ja, und dann gibt es ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Gray-Rock-Methode. Dazu möchte ich kurz was sagen. Die Gray-Rock-Methode wird benutzt bei narzisstischen Beziehungen oder außennarzisstischen Beziehungen. Das heißt, ich mache mich so unscheinbar wie ein grauer Stein. Das heißt, ich reagiere auf gar nichts mehr, auf keinen Anruf, auf keine E-Mail. Ich bin wie unsichtbar. Das ist gut und schön, die Methode, wenn keine Kinder mit im Spiel sind. Das heißt, ich trenne mich von einem narzisstischen Elternteil oder eventuell mit einem persönlichkeitsgestörten Person. Und dann kann ich zu Grey Rock werden. Ja? Das funktioniert auf keinen Fall. Bitte, never ever. Das wird irgendwie falsch nach außen getragen. Funktioniert das mit Kindern, weil dann bin ich bindungsintolerant. Ich muss kommunizieren und dann bin ich einfach begeistert von dieser Yellow Rock Methode. Das heißt, ich bin zwar ein Stein, aber ich habe noch gelbe Anstriche. Das heißt, ich gebe nur so viel Information, wie es wirklich auch nötig ist und auch meine Pflicht ist. Weil du hast eben als Elternteil auch eine Pflicht, Informationen rauszugeben.
Aus deiner Erfahrung heraus, im Durchschnitt, wann ist es dann wieder so weit, dass man, wenn man den Streit, die Trennung, das Sorgerecht geregelt hat, den Umgang geregelt hat, wann kann es wieder entspannter werden? Und damit meine ich nicht, dass man wieder zusammenkommt, sondern wann kann es wieder so entspannt werden, dass es zu 80% wirklich locker ist, wenn man sich sieht?
Also das ist einfach eine Heilungsgeschichte. Jeder Heilungsweg dauert bei jedem individuell lange. Bei dem einen schneller, bei dem anderen länger. Ich kann aber sagen, je friedlicher man mit sich selbst umgeht und zu sagen, warum habe ich mir diesen Mann ausgesucht als Vater meiner Kinder? Also man muss sich selbst verzeihen können. Also wenn man auf diesem Heilungsweg ist, ja, warum habe ich mir diesen gewalttätigen Vater ins Haus geholt, in mein Herz? Wenn man so weit ist, sagen, okay, ich konnte es auch nicht sehen. Wie alle Verfahrensbeteiligten fängt man an, sich selbst zu heilen. Es ist okay. Ja, ich habe viel daraus gelernt und man geht friedlich mit sich selbst um. Und erst dann geht der Heilungsweg richtig los. Aber wir reden hier nicht von, lass uns mal eine Grillparty gemeinsam schmeißen. Das ist eine Professionalität wie Geschäftspartner. Hört sich jetzt hart an, aber das ist so. Aber wenn wir so weit sind, nach einer Hochstrittigkeit, sich zu sagen, hey, hallo, hier ist der Max zum Umgang, ich wünsche euch viel Spaß, dann ist das schon viel Frieden. Und dann ist es echt gut. Fürs Kind auch. Ja.
Auf jeden Fall, weil es kein Streit ist, weil es Ruhe ist. Aber ich meine, ich verstehe, was du sagst mit geschäftlich. Also, dass man, es ist ja anstrengend, trotzdem so ein Gespräch, auch wenn es friedlich wirkt. Ne? Man muss sich da zusammenreißen. Aber es bringt so viel für das Abgeben, für das Kind, für alle. Ne? Also, man sagt, man gibt ja so ein bisschen seinen Segen.
Die Sache ist, man muss auch mutig sein, den Streit loszulassen. Weil es ist oftmals so, man kennt es schon gar nicht mehr anders als immer diese 7:30 und auf Kampf und jetzt, was ist er jetzt, was will die jetzt schon wieder, was will er schon wieder? Man ist schon auf Kampfmodus und dann hört man nur das, was man hören möchte. Wenn man einfach sagt, ich lasse das jetzt mal alles und ich rufe mal die Nicole an, ja, und hör mal, was die sagt und dann sagt die, okay, das ist ja gar nicht so wild. Ja, okay, dann ist das ja okay. Ich habe das falsch verstanden. Also einfach mal einen Schritt zurückgehen. Natürlich ist es ein Prozess. Aber einmal getestet und man merkt, die Reaktion war ja ganz anders als sonst, dann wird man auch mutiger, ja, und dann beginnt das zu laufen. Aber es geht nicht von heute auf morgen. Ich sage immer, mit eine Trennung, die so hoch emotional war, hochstrittig, ist kein Sprint, es ist ein Marathon.
Und für ganz lange Marathon, ne? Also da kann ja immer noch mal wieder was kommen, auch wenn neue Partner dann im Spiel sind oder so. Aber interessant, also Mann, ich hätte echt nicht gedacht, da sind so viele Sachen, die du gerade gesagt hast in dem Gespräch, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, aber die so Sinn machen. Und also praktisch, aber auch die Strategien und auch vorher zu überlegen und auch nicht in der Hitze sozusagen sich zu trennen, sondern tatsächlich wirklich sich gute Gedanken vorher zu machen, einfach weil es viele Schritte hinterher spart, aber weil man einfach dann auch sicherer ist.
Also wichtig ist auch immer wirklich das A und O, einen guten Anwalt zu haben an seiner Seite. Und dann werde ich immer gefragt, hey Nicole, was ist denn ein guter Anwalt? Ja, auch hier sage ich immer, einer, der nicht Öl ins Feuer gießt. Das heißt, einer, der ganz nüchtern sagt, da haben wir wirklich eine Chance, die nutzen wir. Und es ist kein Anwalt, der sich groß macht und sagt, da kämpfe ich für Sie, das kriegen wir durch. Und das ist ein Ton, da merkt, weiß ich schon, oh, da ist nachher heiße Luft. Ja, also ein Sorgerecht zu beantragen, wo es eigentlich keinen Grund gibt, ist leider wirklich nutzlos und kostet Zeit, Energie und wirtschaftlich ist das einfach gar nichts. Ja, ein Anwalt will halt eben auch nur Geld verdienen. Und es gibt aber auch wirklich gute Anwälte, die sagen, okay, ich verstehe Ihren Groll und Ihre Intention dahinter. Das ist momentan aber noch zu wenig. Es ist momentan der falsche Zeitpunkt. Ja, wir müssen noch ein bisschen sammeln. Es ist jetzt erstmal so gut, wie es ist. Es gibt zum Beispiel Anwälte, es ist jetzt bei mir ganz akut, da möchte die Mutter wegziehen, nicht weit. Und dann haben sie jetzt Sorgerecht beantragt. Da frage ich mich, warum? Warum das Sorgerecht? Warum habt ihr nicht das Aufenthaltsbestimmungsrecht erstmal beantragt? Und dann frage ich, okay, hast du schon mal vorab eigentlich gefragt, ob das für ihn okay ist? Ja, nee. Okay, also dann ist die Strategie eigentlich erst gewesen, lass uns doch erstmal an einen runden Tisch beziehungsweise bei einer Familienberatung es besprechen oder, wenn das nicht mehr möglich ist, über eine E-Mail, um zu wissen, wie steht er überhaupt dazu. Aber das ist eben auf Spatzen geschossen, über ungelegte Eier reden wir nicht, lass uns doch erstmal das benennen und dann schauen. Ja, es hätte auch sein können, es reicht, wenn er sagt, nein, ich möchte nicht, dass sie umzieht, dann hätte man vielleicht das auf ein Aufenthaltsbestimmungsrecht beantragen können auf Zeit. Das heißt, nur für den Umzug. Das ist ja alles möglich, aber das muss man eben wissen. Und das sage ich immer, okay, ein Anwalt ist echt das A und O. Ich finde immer, je nüchterner und unaufgeregter er ist oder sie ist, umso besser ist es. Es bringt nichts, Öl ins Feuer zu gießen. Das habe ich heute schon x-mal gesagt, aber es ist wirklich wichtig, Nicole.
Das ist unser roter Faden und ich finde auch ein gutes Schlusswort. Es stimmt, es bringt da nichts, auch wenn man es fühlt und Ausbrüche es gibt und man sauer ist und man flucht und wo auch immer, aber es ist nicht der richtige Raum, wenn es eben um Sorgerecht und um Umgang geht und um das Kind. Das ist nicht einfach nicht der richtige Raum dafür. Und da ist halt die Nüchternheit und das Wohlwollen und der Friede immer am wichtigsten. Und deswegen kein Öl ins Feuer gießen. Und ich finde, das kann man sich auch gut merken. Liebe Nicole, vielen Dank für die vielen guten Tipps und auch für die vielen guten Anstöße, die du gegeben hast. Also was ich auf jeden Fall auch mitnehmen werde, ist diese eigene E-Mail. Ja, also was für ein toller Tipp. Weil du das dann auch halt wirklich dann nur angucken musst und nicht in deinem kompletten E-Mail-Postfach hast, wenn du willst, wenn du Kraft hast, dich damit zu beschäftigen. Auch mega, mega toll aus der Erfahrung heraus. Also finde ich wirklich gut. Ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr für die vielen guten Tipps. Ich wünsche dir viele gute Beratungen in Zukunft. Wir packen natürlich auch in die Shownotes alle Kontaktdaten zu Nicole, wenn ihr sie suchen möchtet und finden werdet, dann auf jeden Fall. Und lieben Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr Themenvorschläge habt, bitte meldet euch gerne, wenn euch was gerade im Leben passiert ist, wo ihr sagt, da müsste man mal drüber sprechen oder das wäre doch mal eine gute Podcast-Folge. Bitte immer gerne, am liebsten über Instagram oder meine Homepage mir eine E-Mail schicken, dann freue ich mich. Und bitte niemals vergessen, ihr Mamas und ihr Papas, ihr Eltern, ihr seid die wahren Superhelden. Vielen Dank.
Absolut, vielen Dank.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.